Hallo und herzlich willkommen bei Zerhackt und Hochgefahren, dem Tagebuch eines Digitalisierers. Ich bin Marc und heute wird's unbequem. Wortwörtlich. Denn ja, heute reden wir über Bequemlichkeit, digitale Bequemlichkeit. Und ja, ich weiß, bevor ihr jetzt denkt, wieder so ein Digital Detox oder Downshifting-Gelaber, nee. Heute soll's nicht darum gehen. Ich möchte heute eine Metaperspektive einnehmen. Ich will mit euch darüber sprechen, warum wir alle und ja, ich auch, warum wir bequem geworden sind und was das schlussendlich mit unserer Arbeit und mit unserer Gesellschaft macht. Wieso mache ich das überhaupt? Der Anlass ist für die heutige Episode unser Data Tox February, eine Initiative meiner Frau, die wir bei Zend jetzt starten, und zwar jetzt im Februar. Die Idee ist recht einfach, und zwar im Januar verzichten viele Menschen auf Fleisch und im Februar haben wir gedacht, na, da gucken wir uns mal die digitale Ernährung an, also weg vom digitalen Junkfood hin zu mehr Bewusstsein im Wesentlichen. Ja, heute geht es allerdings nicht um praktische Tipps, die findet ihr, wenn ihr wollt, in unserem Zendit Campus. Wir haben einen kostenlosen Kurs, auch ohne Haken, also ihr kriegt keine Waschmaschine dann geschenkt oder sonst irgendwas. Registriert euch, geht auf unsere Webseite zendit.digital, guckt euch im Campus um und guckt den Kurs an. Ist echt interessant. Heute allerdings geht's ein bisschen tiefer. Und zwar, ich würde gerne so ein Fundament freilegen, auf dem die ganze Bequemlichkeitsindustrie meines Erachtens aufgebaut ist. Wir reden oder wir versuchen auf jeden Fall mal die Psychologie dahinter zu ergründen, die Geschäftsmodelle und warum ja der Kampf um Aufmerksamkeit in Wahrheit ein Kampf um unser aller Freiheit ist. Es geht nicht um Verschwörungstheorie, es ist Realität und Aufmerksamkeitsökonomie wird auch in anderen ja Arten kommuniziert. Wir stecken da mittendrin und ja, heute wird's unbequem. Also, schnallt euch an. Es wird eine lange Folge, aber es wird, glaube ich, auch eine intensive Folge. Und ich hoffe, ihr zieht am Ende wirklich viel Nutzen daraus. Also, los geht's.
Ein Klick und ich bin drin. Ein Login für die Welt. Google kennt mich besser als ich mich selbst, Passwort überall gleich. Was einfach bequem ist, aber der Preis, den ich zahl, das ist nicht bewusst.
Amazon weiß, was ich will, bevor ich es weiß. Algorithmen entscheiden, was mir gefällt, das ist kein Preis. Benachrichtigungen vibrieren, ich kann nicht mehr weg. Meine Aufmerksamkeit ist das neue Geschäft.
Ich bin bequem, aber nicht frei. Ein Klick, ein Like und ich bin dabei. Meine Daten sind die Währung meiner Aufmerksamkeit, das Gold. Ich gebe alles weg, ohne dass mir es bewusst ist. Das ist der Deal, aber ich will zurück. Ich will wieder kontrollieren, nicht von Algorithmen mich treiben lassen und verlieren. Data Tox ist der Weg, Bewusstheit ist die Kraft. Ich bin souverän
und das schafft. Ich scroll und scroll und die Zeit, sie vergeht. Digitales Junkfood, das mir nicht gut tut. Doch ich mach's trotzdem. Wer bin ich ohne mein Handy?
Wer bin ich noch?
Die Frage stelle ich mir nachts und die Antwort kommt noch.
Aber dann kommt der Moment, die Pause, 3 Sekunden. Ich frag mich,
will ich das wirklich?
Bin ich noch gesund?
Ein Passwortmanager, ein paar Benachrichtigungen weg. Und plötzlich hab ich wieder Kraft für den nächsten Tag. Ich bin bequem, aber nicht frei. Ein Klick, ein Like und ich bin dabei. Meine Daten sind die Währung meiner Aufmerksamkeit, das Gold. Ich gebe alles weg, ohne dass mir es bewusst ist. Das ist der Deal, aber ich will zurück. Ich will wieder kontrollieren, nicht von Algorithmen mich treiben lassen und verlieren. Data Tox ist der Weg, Bewusstheit ist die Kraft. Ich bin souverän und das schafft
keine Verschwörungstheorie.
Das ist Realität,
Aufmerksamkeitsökonomie.
Jeder sieht's nur nicht gleich.
Aber wenn du innehältst, wenn du fragst, wenn du willst, dann hast du die Kontrolle und das ist der Reichtum.
28 Tage Data Tox, ein Trainingslager für mich. Ich lerne, bewusst zu sein und das macht mich reich. Nicht an Geld, sondern an Zeit, an Fokus, an Kraft, an digitaler Souveränität. und das ist der Start.
Fang klein an, heute noch eine Benachrichtigung weg, ein Passwort neu, eine Cookie abgelehnt und schon geht.
Das ist Datatox,
das ist Bewusstheit,
das ist mein Weg, ich bin nicht offline, ich bin souverän und das ist der Sieg. Ich bin bequem, aber jetzt auch frei, ein Klick, ein Like, aber ich entscheide dabei. Meine Daten sind meine Aufmerksamkeit gehört mir. Ich nehme zurück, was mir gehört. Das ist der Deal, ich will kontrollieren, ich will wieder entscheiden. Nicht von Algorithmen mich treiben lassen, ich bleib nicht leiden. Datatox ist der Weg, Bewusstheit ist die Kraft. Ich bin souverän und das schafft.
Okay, ganz ehrlich mal zum Start. Wann haben wir das letzte Mal entschieden, bewusst eine andere Suchmaschine zu nutzen? Oder warum melden wir uns mit einem Facebook- oder bei einem Google-Konto bei einem neuen Dienst an, anstatt ein separates Passwort und Konto zu erstellen? Ich wette, dass die Antwort bei den meisten nie ist. Oder mir egal, oder Hauptsache es funktioniert, oder keine Ahnung. Es funktioniert bei den meisten. Wenn wir uns, egal wo, einloggen wollen oder registrieren wollen, finden wir überall diese Buttons über Google, über Microsoft, über Amazon anmelden oder über irgendwen anderen. Wir gucken uns jetzt mal das Google-Ökosystem an, weil es eigentlich ein goldener Käfig ist. Google ist wirklich ein Meisterwerk an Bequemlichkeit. Und ich finde, spiegelt auch wirklich die amerikanische Kultur wieder. Bequemlichkeit. Alles ist da convenient, bequem. Google ist eigentlich wie so ein digitaler Butler, der eigentlich jeden Wunsch von den Augen abliest, im wahrsten Sinne des Wortes mittlerweile sogar. Die Suche, also die Google-Suche, die wir drücken auf Enter und sofort kommt ein Ergebnis. Google Maps. Wir navigieren sicher durch fremde Städte. Gmail, E-Mails, Google Fotos, meine Erinnerungen. Und alles für ewig. Alles ist nahtlos miteinander verknüpft. Ein Login, eine Welt. Und es wird natürlich noch jetzt mittlerweile interessanter, weil da natürlich auch noch KI dazukommt. Ein Login, ein Browser und wir sind in unserer Google-Welt. Das ist keine Dystopie, das ist für Milliarden Menschen Alltag. Dieser nahtlose Komfort ist allerdings ein goldener Käfig. Wieso? Jede Suchanfrage, jeder Standort, jede E-Mail, jedes Foto wird zu einem Datenpunkt in einem riesigen, gigantischen Profil über uns. Google weiß wahrscheinlich mehr über uns als unsere Partnerinnen und Partner. Oder die besten Freunde. Die wissen, wovor wir Angst haben, weil wir es reinschreiben, weil wir da googeln. Die wissen, was wir uns wünschen, wenn wir irgendwo waren und was gekauft haben. Wir geben diese Information freiwillig weiter. Weil es bequem ist. Ein anderes Beispiel sind Passwörter. Wer von euch nutzt überall das gleiche Passwort? Oder leichte Varianten? Mit einem Punkt hinten dran, ein Ausrufezeichen, einem Ad vorne dran, mit anstatt einem E eine 3, aber im Wesentlichen ist es immer das ähnliche Passwort. Seid ehrlich. Ich habe das auch echt jahrelang gemacht. Ich hatte immer das gleiche Passwort. Es war, keine Ahnung, glaube ich schon 20, es war, glaube ich, das erste Passwort, wo ich mir jemals gemerkt habe. Ich hatte mal ein Passwort, das weiß ich heute noch, 3DX2FH9 oder so irgendwas. Das habe ich überall genutzt. Früher bei StudiVZ, mein erstes Google-Passwort war das. Und ich habe das schlussendlich überall genutzt. Ja, weil man kann sich einfach keine 47 komplexen, einzigartigen Passwörter merken. Aber schlussendlich ist es so, dass wir mit diesem, also wenn wir immer das gleiche Passwort nehmen, jetzt mal so als Vergleich, ist eigentlich so, dass wir den gleichen Schlüssel für das Auto, für die Haustür, fürs Büro und, wer es hat, auch für einen Tresor nutzt. Also wenn jemand diesen einen Schlüssel in die Finger kriegt, hat er mit viel Motivation oder manchmal mit wenig Motivation dahinter Zugang zu unserem kompletten Leben. Die Studien dazu sind wirklich erschreckend. Also wenn man sich über Passwort Wiederverwendung, wenn man da mal guckt, es ist dramatisch. Also es nutzen immer noch Leute das Passwort Passwort oder 1234 oder Erde oder Mensch oder mein Name, mein Nachname, den Name meiner Kinder. Also einfach super schwierig. Aber warum machen wir das? Warum? Aus einem einfachen Grund. Weil Bequemlichkeit gewinnt. Immer. Und das kennen wir von unserem Alltag, auch in unserem beruflichen Alltag. Niemand steht da und sagt, hey, boah, ich habe echt zu wenig gearbeitet, ich muss noch ein bisschen mehr irgendwie, weil ich mag es mir nicht bequem machen. Es sind wenige. Ja, die Industrie hat unsere Bequemlichkeit erkannt und eine wirklich geniale oder scheinbar geniale Lösung erschaffen. Social Logins. Mit Google anmelden, mit Facebook anmelden. Ein Klick und man ist drin. Kein Passwort, keine Bestätigungs-E-Mail, kein Tschüss, kein irgendwas. Nichts. Mit Facebook. Perfekt, oder? Das Problem dahinter ist, dass man das Passwort, das man sich vorher 20 Jahre lang gemerkt hat oder irgendwo aufgeschrieben hat, nun verwandelt in Google oder Facebook. Google ist in Zukunft der Schlüssel. Ohne Google komme ich da nicht rein. Man nennt es in der Technik so ein Single Point of Failure. Also ein einziger Schwachpunkt, der alles zum Einsturz bringen kann. Und das ist kein Geschwurbel. Dieses, ich melde mich überall mit Google an und dann ist irgendwas. Google sperrt uns, Google zensiert uns. Warum auch immer. Es gibt tausende Videos darüber, wie irgendwelche Leute aufgrund von KI Algorithmen bei YouTube oder bei Google und so weiter gelöscht, gesperrt und so weiter waren. Dann hat man erstmal ein Problem. Also, da sind wir noch gar nicht beim Hacken, sondern Google hat Zugang zu dem allem. Das heißt, egal wo wir uns einloggen, finden wir das vor. Das ist ein Sicherheitsalbtraum. Also bedenkt es. Wo logge ich mich ein? Wie mache ich mir ein Konto? Nutze ich immer eine Gmail-Adresse? Habe ich vielleicht eine eigene Spam-E-Mail-Adresse? Also wir hier bei Zendit haben eine Spam- oder einige Spam-E-Mail-Adressen, mit denen wir uns einfach irgendwo registrieren können und nicht Google nehmen müssen. Da muss ich jetzt nicht mark@zendit nehmen, sondern da kann ich halt auch, keine Ahnung, Mülleimer oder so irgendwas @zendit nehmen. Oder wähl mir irgendeinen anderen Namen, um wegzukommen von dieser Bequemlichkeit. Ein anderes Beispiel ist Amazon. Und zwar der sogenannte Ein-Klick-Kauf. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt auch auf vielen anderen Portalen, nicht nur bei Amazon, gibt es die Möglichkeit, ich sehe was, ich klicke drauf und dann ist es gekauft. Also mit einem Fingertipp. Das ist Perfektion an Bequemlichkeit. Also man sieht was, klick drauf und es ist gekauft. In manchen Fällen ist es sogar so, ich klicke drauf, es ist gekauft und es kommt am gleichen Tag. Ich muss nirgendwo hin, außer zur Tür vielleicht oder wo auch immer das Paket dann nachher abgegeben wird. Kein Warenkorb, keine Adresse, keine Zahlungsdaten. Ein Klick mit dem Finger oder ein Tippen mit dem Finger. Jetzt, was macht es aber mit uns? Was macht diese Bequemlichkeit auch mit unserer Psyche, mit unserer Haltung, mit allem? Es eliminiert schlussendlich Reibung. Aber diese Reibung ist wichtig. Reibung ist der Moment, wo man kurz innehält und sich überlegt, brauche ich das überhaupt? Brauche ich überhaupt einen neuen Schraubenschlüssel? Also ich kenne mich da selber. Ich sehe irgendwas und denke, boah, neulich, ein gutes Beispiel. Neulich suchen wir ein spezielles, also mein Sohn hat sich so ein kleines Matchbox-Auto oder ein Hot Wheel-Auto gewünscht. Und das sehen wir. Oder suchen das im Laden und nebendran steht ein Modellbau RC-Car, also so ein Modellbau-Rennauto. Und das hat mich so angetriggert, weil ich das in meiner Kindheit immer gemacht habe. und oder in meiner Jugend bin ich, habe ich immer Modellbau gemacht und habe das gesehen und denk, 30 Euro, das kaufe ich. Dann komme ich um die Ecke mit dem Paket und dann sagt meine Frau, was machst denn du hier? Dann sage ich, kauf mir das, sagt sie, ja, schön, eine Waffe. Und dann ist mir das genau, es war in der Realität genau das Ding. Ich sehe was, einfach, ich habe Geld, zack, Karte drauf, Scan, ping, und schon habe ich es und kann nachher irgendwie losbrausen. Diese Reibung, die ich jetzt in diesem Beispiel mit meiner Frau hatte, die sagt, hey, sag mal, spinnst du? Bist du kein Kind mehr oder sowas? Das ist wichtig. Aber Amazon und auch viele andere Shops haben diese Reibung wirklich ganz schnell auch entfernt und katapultieren uns direkt in die Handlung. Also zack und schon ist es da. Das ist kein Service. Man muss es ganz klar sagen. Das ist psychologische, schlussendlich auch Kriegsführung. Und zwar gegen unseren Geldbeutel. Es ist super spannend, wie das alles funktioniert, aber das Gleiche gilt auch für Netflix, Spotify. Wenn ich X gesehen habe, dann gefällt dir bestimmt auch Y. Hey, du ersparst dir die Mühe, nach neuen Inhalten zu suchen. Es führt alles dazu, dass du wieder in einer Filterblase landest. Wir machen es alles für dich. Was passiert da dabei? Unser Horizont, also wenn wir uns jetzt nur mal angenommen, wir gucken uns auf Netflix irgendwelches Zeugs an, dann wird immer was dazu gemacht oder zugebracht, was unseren Interessen entspricht. Es kommt nichts, was uns aufrüttelt, wo uns sagt, das finden wir aber echt scheiße. Der Horizont wird dadurch nicht erweitert, sondern im Gegenteil, er wird zementiert. Und wirklich all das zusammen, Google, Social Logins, Einklickkäufe, Empfehlungen, basiert auf einem einzigen Prinzip. Mach es dem Nutzer so einfach wie möglich. Convenient, Bequemlichkeit, damit er nicht nachdenkt. Shops innerhalb von Instagram, von TikTok, von YouTube hat den einfachen Grund, den ich. Es gibt alles hier. Man sieht in der Realität oder in der normalen Welt, sieht man das Gleiche zum Beispiel an Tankstellen. Früher waren Tankstellen Tankstellen. Da hat man einfach getankt und hat im höchsten Fall vielleicht noch ein Päckchen Zigaretten und Streichhölzle oder so irgendwas gekriegt, aber dann war es das auch. Und sonst war halt alles rund ums Auto und um Benzinöl. Heute, also ich war neulich hier, wollte ich mir mittags so ein Eiskaffee holen oder so eine Dose Kaffee da holen. Es gab, glaube ich, 12 Kaffees. 12! In der Tankstelle. Und halt auch noch einen warmen. Also, und den gab es auch nochmal in 4 verschiedenen Sorten. Das alles sagt uns, bleib hier. Hey, trink deinen Kaffee, tank, dein Auto wird geputzt, hör Musik, lass dich bezirzen, lies noch eine Zeitschrift, kauf noch einen Blumenstrauß für deine Frau, geh noch auf die Toilette. Alles ist cool, du kriegst bei uns alles. Und schlussendlich ist die Tankstelle der Wohlfühlort. Und schlussendlich ist es so bei Amazon, bei Instagram, bei all dem, was unsere Bequemlichkeit anspricht. Jetzt könnte man sagen, alles klar, Marc, ich weiß darüber schon Bescheid, alles klar, weiß ich schon. Wo ist die neue Erkenntnis jetzt hinter all dem, Passwörter und Social Logins, also das gibt es jetzt schon ein paar Tage. Ist jetzt nicht wirklich irgendeine neue Scheiß. Der neue Scheiß ist die Perspektivänderung, finde ich auf jeden Fall. Wenn man weggeht, einzelne Funktionen zu kritisieren und hingeht und das System dahinter versteht. Und das System dahinter hat einen Namen. Das heißt nicht TikTok oder Instagram. Das System dahinter ist Aufmerksamkeitsökonomie oder noch viel treffender Überwachungskapitalismus. Das Konzept des Überwachungskapitalismus wurde von Shoshana Zuboff geprägt. Und an dieser Stelle möchte ich echt alle mal bitten, auf YouTube zu gehen und sich ein paar Vorlesungen von der anzutun. Die ist echt super, ist eine nette Frau. Und die hat auch echt immer kurze Videos. Sie erklärt wirklich diesen Begriff Überwachungskapitalismus und auch die Tragweite sehr, sehr genau. Und ist eine Harvard-Professorin, spricht halt Englisch. Also für alle die das interessiert, Shoshana Zuboff, ist auch unten in den Shownotes drin. Sie sagt schlussendlich, dass das Geschäftsmodell der großen Tech-Konzerne nicht mehr auf Produktverkaufen basiert. Es basiert mittlerweile darauf, uns zu verkaufen. Besser gesagt, Vorhersagen über unser zukünftiges Verhalten. Deswegen diese massive Datensammlung. Und jetzt kommen wir, einen kurzen Ausschweifer, kommen wir auch zu solchen Systemen wie zum Beispiel Palantir, die in der strafrechtlichen Verfolgung eingesetzt werden sollen, um Straftaten vorab schon festzustellen. Also bevor sie überhaupt passieren im Wesentlichen. Das funktioniert nur mit vielen Daten. Und genau das ist das System, das auch Social Media schlussendlich benutzt. Jetzt, wie kommen diese Daten? Also wie bekommen sie diese Vorhersagen? Und wie schon gesagt, die sammeln Unmengen an Daten. Und das ist das, was ich gerade vorhin gesagt habe. Standortdaten, IP, was frage ich bei Gemini, was suche ich bei Google, welche E-Mails bekomme ich, was kaufe ich bei Amazon, wo kommentiere ich auf Facebook, auf Reddit, auf egal wo, wie viele Handys sind denn, nutze ich überhaupt, wie sieht der Typ aus, wie läuft der, macht der Videos, ist der Unternehmer, ist der angestellt, ist er in der Kirche, all das wird gespeichert. Das ist der Überwachungsteil. Und dann werden diese Daten gespeichert. Das ist der Grund, warum überall auf der Welt diese großen Data-Centers gebaut werden, weil Daten nicht mehr gelöscht werden. Diese Daten werden mit Algorithmen analysiert. Big Data nennt man das auch, um schlussendlich Muster zu erkennen. Diese Muster, das ist der Kapitalismus-Teil. Unsere Aufmerksamkeit, wo wir hingucken, wo wir hinklicken, das ist die Währung. Unsere Klicks, die Verweildauer, die Likes, die Suchanfragen, all das sind sogenannte Signale, die das System füttern. Die endlosen Feeds auf Instagram, die Autoplay-Videos auf YouTube, ständige Vibrieren vom Handy, das sind keine Funktionen, die halt einfach so für uns da sind, sondern das ist gewollt. Das sind die Werkzeuge schlussendlich von diesen Tech-Firmen, ich nenne es jetzt mal so Rohstoffgewinnung. Und der Rohstoff sind wir. In dem aktuellen Datatox-Artikel, den hat meine Frau geschrieben, haben wir das digitales Junkfood genannt. Und ich finde, die Analogie passt wirklich perfekt. Perfekt. Junkfood ist auch optimiert. Auf Geschmack, auf den schnellen Kick. Schmeckt überall gleich. Geil. Ich krieg überall die gleiche Soße, den gleichen Burger, den gleichen Salat, das gleiche bla 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 bla. Aber auf Dauer, wissen wir, macht uns Fast Food krank. Und genauso funktioniert es auch bei digitalen Junkfood. Diese ganzen Push-Benachrichtigungen, die kleinen Dopamin-Kicks, der nächste Post im Feed befriedigt zwar unsere Neugier für eine Sekunde, aber am Ende fühlen sich ganz viele immer mehr leer. Auch die Weltgesundheitsorganisation spricht mittlerweile von problematischer Nutzung bei digitalen Medien. Die Symptome dafür sind oft Stress, Fokusverlust, Schlafprobleme und auch Angstzustände. Und jetzt kommt der Clou. Die Verbindung zur Bequemlichkeit. Und zwar jede bequeme Funktion ist quasi ein Zahnrad, ein Rädchen in diesem ganzen Getriebe. Es ist quasi das Fett, das Schmiermittel, das Öl, das diese ganze Maschine auch wirklich am Laufen hält. Der Algorithmus, der dir das nächste Video vorschlägt, erspart dir die Mühe der eigenen Suche. Aber er entscheidet auch. Er entscheidet, was wir sehen und was uns in der Blase hält. Wenn wir, und das sagt man ja auch oft, Social Media ist schlussendlich nicht böse. Es ist ein Spiegel unserer Gesellschaft und das ist es auch. Das, was wir reingeben, kriegen wir auch in einer Vielzahl wieder zurück. Wenn wir Hass reinsehen, werden wir da drin Hass finden. Wenn wir kaufen suchen, irgendwas zu kaufen, werden wir es finden. Die automatische Anmeldung erspart es an das Nachdenken über ein sicheres Passwort. Aber sie macht uns abhängig von einem System, das wir nicht mal den Ansatz kontrollieren. Was ist mit personalisierter Werbung? Erspart mir das Stöbern nach Produkten. Hey, geil, die wissen ja, was ich will. Turnschuhe, ein Hut, geil, blaue Haare, wie super. Aber es basiert auf einem Profil, das aus unseren intimsten Daten zusammengestellt wurde. Jedes Mal, wenn wir unbewusst den Weg der geringeren Reibung wählen, füttern wir das System. Wir trainieren die Algorithmen darauf, uns noch besser zu verstehen, noch besser vorherzusagen, uns noch effektiver in die Bequemlichkeitsschleife zu halten. Und wir sehen das auch ich lese es in Kommentaren, auf fast allen Social-Media-Plattformen, genau das ist das, was wir an KI so mögen. Wenn uns die KI ein bisschen kennt. Wenn wir mit ChatGPT schreiben und die zurückschreibt, hey Mark, du warst doch hier in bla 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 und ich weiß, wie du dich fühlst, du hast ja dies und jenes. Das ist erstmal ein bisschen komisch, so war es vor einem halben, dreiviertel Jahr, ja. Jetzt ist es ein Qualitätsmerkmal für viele, die sagen, hey, ChatGPT kennt mich besser als Gemini oder die Antworten individueller oder intimer. Deswegen gehe ich lieber zu ChatGPT oder zu dem oder zu dem. Oder diese Video-KI oder diese... Also es geht immer um Bequemlichkeit, unterm Strich. Und nochmal, keine Verschwörungstheorie, sondern es ist Absicht. Das ist ein Geschäftsmodell. Und es ist super erfolgreich. Wir sehen's. Wir können nicht immer nur sagen, ja, der reiche Mark Zuckerberg oder der reiche Jeff Bezos, die sind reich, weil wir bequem sind. Und zwar aus keinem anderen Grund. Unsere ganze Bequemlichkeit ist nur dazu da, um denen ihre neuen Yachten und Häuser zu finanzieren. Unser Bedürfnis nach der sozialen Anerkennung, unsere Angst, auch irgendwas zu verpassen, also FOMO, Fear of Missing Out, und unser ganz intrinsischer Hang zur Bequemlichkeit bringt uns permanent dazu. Und genau deshalb machen wir dieses Datatox im Kern. Das ist eine Übung, bewusst zu werden, ein Versuch, aus diesem ganzen Autopilot-Gedöns irgendwie auszusteigen. Okay, was machen wir jetzt so mit diesen ganzen Erkenntnissen? In der Ecke sitzen, heulen wie viele oder sagen, hey, schalte das scheiß Internet ab? Nee. Also mein Stil ist es nicht. Mein Stil, ganz ehrlich, ist, ich möchte es verstehen. Ich möchte es anpacken und dann auch besser machen. Und es geht eben nicht darum, zurück zu vor Google. Und es geht nicht zurück in die Steinzeit. Unterm Strich geht es darum, digital souverän zu werden. Und wir haben das geschrieben, dass, ja, in dem Artikel, du bist nicht offline, sondern du bist souverän. Das ist der Kern. Souveränität bedeutet nicht, irgendwie alles abzulehnen, sondern Souveränität bedeutet, sich selber zu entscheiden. Und um selber zu entscheiden zu können, muss man erstmal merken, was überhaupt hier zur Wahl steht. Also, was ist da so unsere Bequemlichkeit? Und da kann jeder für sich selber mal gucken. Und ich finde heutzutage, und man liest es auch in vielen pädagogischen Zeitschriften immer, oder, dass man heutzutage vom passiven Konsumenten zum aktiven Gestalter wird. Und zwar in der digitalen Umgebung, nicht nur im Realen. Zum sogenannten Prosumenten. Jetzt, was können wir machen? Also, wir können zum Beispiel mal eine Pause einlegen. Und für diese ganzen Autopiloten und Feed-Scrollereien mal Pause machen. Es ist vielleicht irgendwie leichter hergesagt, aber zum Beispiel könnte man sich fragen, muss ich alle Cookies akzeptieren? Okay, wir können uns auch mal eine Minute Zeit nehmen und sagen, was akzeptiere ich da eigentlich jedes Mal? Und so ein Cookie-Banner sind keine 70-seitigen AGBs. Also einfach mal gucken, was akzeptiere ich da eigentlich? Also ich lese ich mir manche Datenschutzerklärungen von einigen Seiten durch und frage mich dann, okay, will ich da überhaupt angemeldet sein? Also, ist ja krass. Also die sagen, also zum Beispiel TikTok. In TikTok, wenn ich mich da registriere und anmelde, gebe ich quasi alles von mir ab. Alles. alles, was ich in TikTok reingebe, was ich mit CapCut, also dem Programm von TikTok, bearbeite, sobald ich da ein Bild, ein Video, ein Text, egal was ich da rein tue, ist es nicht mehr meins. Mein Video, das ich aufgenommen habe, wo ich sichtbar bin mit meiner Stimme, ist auf einmal nicht mehr meins. Die Bequemlichkeit dahinter ist ein Screen, der erscheint. Wir haben die Richtlinien abgedatet und bla bla bla. Lies sie dir durch oder klick auf OK. Und die meisten klicken eben auf OK. Und die wenigsten wissen, dass sie, wenn sie bei TikTok irgendwas machen, alle ihre Rechte an allen ihren Inhalten abgeben. Das heißt, TikTok kann diese Inhalte nutzen, sie umarbeiten, gerade mit KI, kann mein Gesicht nehmen und kann eine Mähdrescher-Werbung in China draus machen oder in Wisconsin. Ist ihr Recht. Ich lade das Video hoch und ab sofort ist es ihr Video. Sie können mit meinem Gesicht machen, was sie wollen. Sie können sogar mit meiner Stimme machen, was sie wollen. Sie können mit allem machen, was sie wollen. Das ist Bequemlichkeit. Und da können wir manchmal hingucken und einfach sagen, hey, will ich das? Will ich wirklich bei TikTok sein? Will ich da auch nur zugucken? Will ich diese App runterladen? Will ich meine Videos, wenn ich da ein Urlaubsvideo mache, will ich das mit CapCut schneiden? Wenn ich weiß, hey, wenn ich da mein Video schneide hier von der Alm, dann können die das nutzen für was auch immer. Auch für negative Dinge. Wir sehen es jetzt immer mehr. Und es sind manchmal nur 3 Sekunden, 5 Sekunden, 10 Sekunden, um aus diesem Autopilot des immer auf OK-Klickens rauszukommen. Machen wir es zu einer bewussten Handlung, eine bewusste Entscheidung. Es kostet uns gar nichts. Ja, Werkzeug Nummer 2, würde ich sagen, ist auf alle Fälle, eigentlich ist es sogar Werkzeug Nummer 1 für mich, ist ein Passwortmanager. Ich habe es vorher schon erwähnt und ich wiederhole es wahrscheinlich noch 20 Mal, holt euch einen Passwortmanager. Egal welchen, Bitwarden, OnePassword, egal wie. Die meisten sind Open Source und kosten im Wesentlichen nichts oder ein paar Euro. Also manche gibt es auch als Abo. Aber also ich benutze es schon seit 10 Jahren. KeyPassX, Open Source, noch nie gehackt worden, noch nie geknackt worden. Da hat man ein einziges Masterpasswort. Alle anderen Passwörter sind drin. Man kann in diesem Passwortmanager sich neue Passwörter erstellen lassen. Die hat so einen Passwortgenerator meistens noch mit drin. Diese Passwortmanager lassen sich synchronisieren. Also man kann die Inhalte mit Android oder mit iOS oder mit was auch immer von seinem Laptop oder PC synchronisieren. Das heißt, man hat überall den gleichen Passwortmanager, wenn man das möchte. Ich finde immer noch, oder ich bin immer noch geschockt manchmal, wie wenig Menschen diese Passwortmanager nutzen oder den Passwortmanager in Google Chrome nutzen. Also auch da wieder, hey, cool, ein Passwortmanager in Chrome, wie geil. Den geben mir doch Google gleich die ganzen Passwörter. Wie nice ist das denn? Also, Werkzeug 3. Und zwar ist auch was ganz Wichtiges und da kann man bei sich auf dem Smartphone auch mal gucken. Und zwar geht es um Push-Benachrichtigungen. Viele Apps dürfen Push-Benachrichtigungen schicken. Und ganz interessant ist zum Beispiel Temu oder, ja, Temu ist für mich auf jeden Fall sehr auffällig. Oder auch, glaube ich, AliExpress, obwohl ich die Apps jetzt nicht drauf habe, aber ich hatte sie drauf und die schicken permanent Push-Benachrichtigungen wegen jedem Kack. Da ist noch was im Warenkorb und danke, dass du hier bist und ein Geschenk für dich und dies und jenes. Permanent ein Bimmeln, ein Klicken, oben wird was aufgezeigt und deswegen sind wir auch permanent am Handy. Weil permanent irgendwas passiert auf diesem blöden Ding. Jedes Vibrieren, jedes Pingen, alles sagt, hey, schau mal her, ist alles gerade wichtiger wie das, was du hier gerade machst. Und man erlebt es im Unterricht, in Gesprächen, dass Leute auf einmal ihr Handy rausholen und sagen, warte mal kurz, es hat vibriert. Das heißt, alles, was in der Hosentasche passiert, ist für viele erstmal wichtiger, wie das, was vor einem passiert. Deaktiviert alles. Das ist erstmal meine Herangehensweise. Probiert es mal. Deaktiviert mal alle Push-Benachrichtigungen, die euch so benachrichtigen. vielleicht auch Nachrichten und guckt bewusst drauf. Ah, hat mir jemand bei WhatsApp oder bei Signal oder so etwas geschrieben? Weg von Push-Nachrichten. Weg von Push-Nachrichten. Nachrichten von echten Menschen? Okay. Aber weg von diesem ständigen Gebimmel in der Hosentasche. Und schlussendlich kann man das bei jedem Tool auf seinem Smartphone oder auf seinem Laptop fragen, brauche ich das? Brauche ich das? Brauche ich diesen Browser? Brauche ich Google? Kann ich vielleicht eine andere Suchmaschine nutzen? Brauche ich WhatsApp? Sollte es ein anderer Messenger sein? Brauche ich Google Drive? Gibt's Nextcloud oder so irgendwas? Also schlussendlich geht es mir jetzt heute auch darum, dass wir uns hinsetzen und jetzt nicht irgendwie so einen großen Berg irgendwie uns da vorstellen und sagen, okay, was macht der Markt da irgendwie, sondern uns hinsetzen und sagen, hey, wo können wir diesen Autopiloten abschalten? Vielleicht einmal pro Woche, ein paar Minuten, 10 Minuten zu gucken, hey, was ist eigentlich mit meinem Handy, was bimmelt da die ganze Zeit? Es ist ein enormer Aufwand, besonders am Smartphone, diese ganzen Push-Benachrichtigungen wegzubringen, weil es ist einfach sehr stark verankert. Man kann sich fragen, wo habe ich Zeit mit diesem ganzen digitalen Junkfood verschwendet? Es klingt für viele immer wieder so ein bisschen esoterisch, was macht er da irgendwie, oder ist das irgendwie, aber ich versuche es möglichst praktisch irgendwie auch darzustellen. Also zu sagen, hey, wir haben diesen digitalen Raum, wir leben in dieser Bequemlichkeit, wir suchen diese Bequemlichkeit überall im digitalen Raum. Einfacher Login, hey, wieso irgendwie ein datenschutzkonformes Tool nicht nutzen? Hey, drauf geschissen. Zoom gibt's überall. Wieso ein datenschutzkonformer Messenger? Pff, also unsere Klienten sind bei WhatsApp. Wieso Aufwand? Wieso dies? Wieso Geld in die Hand nehmen? Ich habe das regelmäßig, wenn ich für Selbsthilfegruppen oder mit Selbsthilfegruppen Anträge schreibe und dann die Rückfrage bei diesen Anträgen kommt, hey, wieso kostet das Tool im Monat so und so viel Euro? Das gleiche oder ähnliche Tools gibt's doch umsonst. Ja, aber sie sind nicht datenschutzkonform und sie sind nicht sicher für Selbsthilfegruppen und so weiter und so fort. Und erst dann kommt die Einsicht bei ganz vielen. Ich denke, dass wir da wirklich noch ganz viel Arbeit vor uns haben, indem wir ja gucken können, hey, wo sind wir bequem? Wo sagen wir, hey, Technik interessiert mich nicht. Ich will einfach nur mein iPhone haben und alles ist gut. Das alles hat Konsequenzen. Starke Konsequenzen. Wenn wir sehen, wie wir zum Produkt gemacht werden, wenn ich sehe, wie Firmen durch Google zum Produkt gemacht werden. Diese Firmen werden niemals auf diesen Plattformen irgendwas schaffen, weil sie von Google und von allen anderen ausgelutscht werden. Alles, was die bringen, wird ausgesaugt. Niemand gewinnt, außer den Großen. Uns wird oftmals, gerade auch auf Social Media, wird mit Begriffen wie Followerzahlen, Reichweite, das ist genau das Gleiche wie Euro oder Dollar oder Spielgeld. Hey, komm hierher und du erreichst alle. Ich hatte erst gestern Abend ein Gespräch mit einer Selbsthilfegruppe, die auch gesagt haben, ja, wie finden wir denn jetzt dann auf Social Media Leute? Instagram? Also Instagram? Okay. Gucken wir uns mal an. Aber das ist genau die Haltung. Wohin gehen wir? Instagram. Da sind alle. Das ist bequem. Aber wenn alle da sind, dann werden wahrscheinlich auch alle irgendwas von uns wollen. Wenn wir uns aber mit den Sachen reiben, mit diesen ganzen Problemen, mit dieser Bequemlichkeit, da entsteht oftmals was Neues. Ich erlebe es als Kreativität. Wenn wir unser digitales Zuhause, wo auch immer und was auch immer das ist, aufräumen, Apps löschen, Push-Benachrichtigungen, Passwortmanager, weg von Google, wenn wir das alles machen, und mein Erleben ist es eben, haben wir zum einen ein langweiligeres Leben digital, weil es nicht mehr so viel bimmelt. Aber was wir dadurch erreichen, ist, und so erlebe ich das auch, viel mehr Bewusstheit. Ich erlebe viel mehr Diversität, besonders in den Plattformen, die ich auswähle, zu wissen, okay, auf Instagram gibt's für mich eigentlich gar nichts zu sehen. Es interessiert mich zu 99% gar nicht, was da gepostet wird. TikTok interessiert mich auch nicht. Das macht mich sogar durch die Geschwindigkeit echt hibbelig, fahrig. Und es ist nicht der Kaffee. Wo soll ich da hin? Und wenn ich dann mich umgucken sehe, hey Mann, wir haben so eine Vielfalt in diesem Internet. Es gibt so dermaßen viele tolle Plattformen, Foren, alles Mögliche. Das alles verschwindet. Es verschwindet, wenn wir nur auf Facebook und auf diesen ganzen Plattformen unsere Bequemlichkeit ausleben. Und für alle die, die bis hierhin durchgehalten haben, würde ich auch gerne euch alle einladen in unseren Campus. Es ist wirklich kostenlos. Wir haben einen coolen Kurs konzipiert zu diesem Datatox February, also den Datatox Entgiftungs-Februar. Wir haben dort einen coolen Kurs mit kleinen Schritt-für-Schritt-Anleitungen, kleinen Inputs, Checklisten für 5 Minuten oder 10 Minuten am Tag. Mehr nicht. Ich würde mich freuen, wenn ich euch da alle wieder sehe. Wir machen das den ganzen Februar über. Es ist super viel Input. Ihr werdet auch ein paar Sachen auf Social Media davon sehen. Aber wie gesagt, meldet euch an, kommt dazu. Ich würde mich tierisch freuen. Das war's von Zagt und Hochgefahren. Heute 40 Minuten, die längste Episode bisher. Da ist noch Luft nach oben. Ich danke fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Für alle, die es angucken möchten, gibt's natürlich auch ein Video. Wer Fragen hat, wer Hilfe braucht, ihr wisst, wo ihr uns findet. Zendit.digital. Danke.
Das war Zerhackt und Hochgefahren mit Marc Hasselbach.